Bevor dass wir zum Thema von heute Abend kommen, zu Gottes Herzschlag, möchte ich euch fragen, für was schlägt eigentlich euer Herz? Für was für Hobbys? Für was für Leidenschaften? Für was für Arbeiten? Für was für Mitmenschen? Für was für Überzeugungen? Für was für eine Hoffnung? Für was für einen Glauben? Oder was für einen Gott? Oder hat euer Herz in der einen oder anderen Sache sogar ein bisschen aufgehört zu schlagen? Oder ist manchmal kurz davor? Wir merken schon am Thema, scheinbar schlägt auch Gott sein Herz für irgendetwas. Und ich glaube, es hat mit uns Menschen zu tun, mit unseren Herzen. Und wenn man so schaut, wie es auf der Welt läuft, wie wir Menschen ticken, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben und wie es manchmal unserem Herz aussieht, ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass sein Herz nicht schon längstens hat aufgehört zu schlagen für uns. Ja, es ist eigentlich ein riesengroßes Wunder. Gut, ich möchte jetzt den Ueli Koller vorstellen. Er wird nachher mehr zu diesem Thema, zum Thema sagen, reden. Und vielleicht kannst du gut vorkommen. Der Ueli Koller ist sonst mit seiner Familie, meistens in Thailand. Er ist dort Missionar mit seiner Frau und mit drei Söhnen. Und ist im Moment im Heimataufenthalt in der Schweiz für etwa ein Jahr. Ueli, ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Für was schlägt eigentlich dein Herz?
Ja, fast eigentlich die Frage kommt heute Abend. He? Ich würde sagen, als erstes einmal für die Frau, die hier hockt, für Renate, meine Frau, für meine drei Söhne, Jonathan, Michael, der Tobias, für die schlägt mein Herz. Nachher für das Bass spielen, das hat mir gefallen, vorhin zu besseln, es gibt mir gerne ein bisschen Heimweh, Finger zucken. Und nachher für Fondue natürlich, wenn man nur mal vier Jahre mal in der Schweiz ist.
Gut, vielleicht erfahren wir nachher noch ein bisschen mehr von dir. Ich würde gerne noch beten für dich. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir hier so zusammenkommen. Ja, du siehst, mit was für Herz wir sind hierher gekommen, für was es unsere Herz schlägt, wie hart es sie schlägt oder weniger mehr schlägt oder fast nicht mehr in diesen Sachen. Ich bitte dich, dass du uns auch darin begegnest, an diesem Abend, so wie wir es brauchen. Ich möchte auch bitten, dass du den Ueli Koller führst und leitest bei seinem Reden und Vorträgen. Und ich bitte dich, wacht über uns. Amen.
Als erstes muss ich, glaube ich, auf mal die Jacke abziehen zuerst. Jo, merci. So, ich hoffe, für die Schalpe euer Kabu nicht zu festen hier. Hil, für was schlägt Gottes Herz? Was ist Gottes Herzschlag? Und ich kann jetzt natürlich schlecht etwas anderes sagen, als das, was du schon gesagt hast, Edu. Gottes Herz schlägt als erstes für einen Menschen. Ich denke, jeder von euch hat das wahrscheinlich erwartet, wenn man das Thema hier hat, Gottes Herzschlag, für was schlägt der Mensch? Wir verstehen die Bibel so. Gottes Herz schlägt für einen Mensch Gottes Herz. Noch viel konkreter, Gottes Herz schlägt für dich. Wir haben uns die Aussage auch nicht. Aber musst du das mal probieren zu verinnerlichen. Und hier einfach ganz kurz ein paar Bibelstellen. Ich werde heute Abend ein bisschen mit Bibelstellen betonieren, zubetonieren. Das heisst nicht, dass ihr alle zusammen auswendig lernen müsst, aber alle, die Smartphones haben, Android oder Windows-based oder was auch immer, die haben ja wahrscheinlich so Apps, wo ihr eine Bibel drauf habt. Holt ihr die Bibelstelle rein, Bookmark ich, und nachher habt ihr für später, wenn ihr schnell genug seid. Okay. Ja, ich weiss nicht, wie viele von euch, dass das so Blackberry und iPhone und so Fritzen sind. Ein paar Bibelstellen, die uns zeigen, dass es Gott um einen Mensch geht. Ich bin von fern erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch immer mit Güte begegnet. Schon aus dem Alten Testament sagt Gott das zu seinem Volk. Könnt sagen, also jetzt auch zu euch. Neue Testament, Johannes 15. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, Individuen. Und das sagt Jesus zu uns. So. Ich habe dich lieb. Das ist Gottes Herzschlag. Wer kennt diesen Vers nicht? Wir sagen manchmal, das ist die kleine Bibel zusammengefasst. Gott hat uns so sehr geliebt, dass es seinen Sohn gibt. Dass jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben kann haben. Hier könnte man unzählige Stellen aufführen. Weiter. Wo uns zeigen, wie es Gott um einen Menschen, um uns geht. Aber wir haben uns schon sehr stark daran gewandt. Und ich denke, das ist so sehr zu einem Zentralpunkt von unserem Glauben geworden. Gott liebt mich. Super. Es geht um mich. Das ist ganz normal. Geht mal in einen christlichen Bücherladen, geht auf eine Website, schaut an, was ist im Angebot. Sehr viele Karten, sehr viele Bücher, sehr viel, was im Angebot ist. Es geht um uns, es geht um mich als Mensch. Gott hat mich lieb. Müsst mal auf YouTube gehen, zum Beispiel eingeben, Gott liebt dich. Kommt ihr auf so etwas Ähnliches? Das können wir technisch mal haben mit dem Videoclip da. Der Liebesbrief. Einfach so als ein kleiner Einblick. Das tut uns wohl. Das spüren wir. Das ist etwas, was uns zentral beeinflusst. Etwas, was wir so verstehen. Gott liebt uns. Auf der einen Seite ist es wahr, Gott liebt uns. Das ist jetzt schon fast ein bisschen sehr süß. Es dreht sich um uns. Es dreht sich um mich. Und wenn das so zu einem zentralen Punkt von unserem Glauben, von unserer Frömmigkeit wird, dann macht das etwas mit unserem Denken. Das hat einen Einfluss auf das, was wir denken und wie wir Gott nachher auch sehen. Gottes Herz schlägt für mich und so bin ich das Zentrum vom Universum. Das ist irgendwie etwas, was sich sehr schnell kann einschleichen kann. Gott liebt mich. Es geht um mich. Worship, Anbetung. Es geht darum, dass ich etwas erlebe. Ich will Gott begegnen. In stiller Zeit, ich will etwas aus Gottes Wort raushaben. Es geht um mich. Letztendlich ist das, was im Glauben in meinem Leben passiert, ist der Maßstab, ist das, bekomme ich etwas? Gibt es für mich etwas? Und so wird Gott, wenn man es ganz böse sagen kann, zum Mittel zum Zweck werden. Unser Herrgott ist ja schlussendlich da, für dass er mir hilft, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. So können wir manchmal vielleicht Gott im Extrem, ich weiss, das ist jetzt ganz überspitzt, im Extrem verstehen. Wenn wir einfach das sehen, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Und ein bisschen zu viele YouTube-Videos anschauen, wie das vorhin. Schlechte Nachricht ist also, obwohl Gott dich liebt, bist du wegen dessen gleich nicht das Zentrum vom Universum. Und im Glauben geht es nicht darum, dass wir einfach unser eigenes Wohlbefinden maximieren. Das ist einer der riesen Unterschiede zwischen dem, was wir als Christen glauben. Glauben Jesus Christus auf vielen Weltreligionen. Oder wir können auch sagen, Humanismus, der uns im Westen auch prägt. Das ist nicht zentral um mich selber. Nicht zentral um einen Mensch geht. Nehmen wir als Beispiel mal Buddhismus. Eben, wir leben und arbeiten in Thailand die letzten 9 Jahre. Und von dem her ist das natürlich allgegenwärtig. Nehmen wir Buddhismus als ein Beispiel. Eine Religion, wo es letztendlich um mich selber geht. Buddhismus sagt, es gibt keinen, der dir helfen kann. Es gibt eigentlich keinen Gott im Buddhismus. Du selber bist für dich die höchste erlösende Instanz. Du bist das Wichtigste, du bist das Zentrum vom Universum. Und dann geht es letztendlich, kennt ihr das Spiel, der Kuhhandel? Zu unserer eigenen Zeit, das haben wir aber gespielt bis zur Vergasung am Morgen um 3. Es geht nachher um einen Kuhhandel. Okay, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Weil auch Buddhisten wissen, dass es letztendlich höhere Mächte gibt. Man kann sie nicht benennen, es sind irgendwelche Dämonen, man kann die erleben. Und dann geht man mit diesen Kuhhandel ein. Und manchmal machen wir es ja mit Gott auch so, oder? Lieber Herr Gott, ich mache eine stille Zeit jeden Morgen. Ich gehe jeden Sonntag her. Ich bete jeden Tag. Ich bin ganz gut. Ich gebe sogar 10% von meinem Einkommen. Dann wirst doch du wohl um mein Gebet beantworten. Ich meine, sonst bist du ja für nichts zu brauchen, oder? Natürlich sagt das niemand so. Aber ganz überspitzt kann das manchmal in uns innen sein. Oder, wenn der Gott nicht so tut, wie wir es gerne haben, dann sind wir sauer. Kommen wir zurück zu dem, wie Menschen in vielen Religionen das sehen. Es geht um einen Kuhhandel. Und hier ein kurzer Clip, um einfach zu zeigen, wie das ablaufen kann. Das ist nicht vor, weiss der Gucker wie lange, irgendwo im Busch, das ist Thailand 2009, vor ungefähr einem Jahr aufgenommen worden.
And in many cases, if a person finds this successful,
es geht darum,
on a lot of occasions,
dass die Menschen haben, die dämonische Kraft erlebt und will sich jetzt die dämonische Kraft ritual zu nutzen zu machen.
In a particular powerful manifestation
er lässt sich besessen machen, für etwas rauszuholen.
In this Chinese religious festival, absorbed and promoted under folk Buddhism, the young and old invite spirits to possess their bodies. Once possessed, they can demonstrate an unworldly resistance to pain. Sadly, such disturbing and direct spiritual interaction is not just limited to festivals. Often out of fear, believers communicate directly with spirits, hoping to appease them and avoid any malevolent consequences.
Warum machen Menschen so etwas? Warum lässt man sich so ein? Das ist ein Kuhhandel. Es geht darum, dass ich versuche, etwas rauszuholen. Und wenn ich das erreichen kann, was ich mir erhoffe, ein Versprechen, so einem Dämon zum Beispiel, der verlangt ein Ritual, ich mache es, und dafür bekomme ich eine gewisse Macht über meine Finden, Reichtum, Erfolg im Business, dann mache ich es. Aber, um hier wieder anzusetzen, beim biblischen Gott ist das völlig anders. Hier geht es eben nicht um einen Kuhhandel, hier geht es um eine ganz persönliche Beziehung, dass wir zurück in die Beziehung finden zum Schöpfergott. Das ist das Erste. Gottes Herz schlägt für dich. Kannst du dir das selber zusagen, auch heute Abend? Gottes Herz schlägt für dich und du bist wichtig. Aber wegen dessen bist du nicht, gleich nicht das Zentrum des Universums. Und du solltest nicht einen Kuhhandel mit Gott versuchen zu machen. Gottes Herz schlägt für dich, das ist der erste Punkt. Aber wenn Gottes Herz für dich schlägt, wenn du ihm so wichtig bist, simpel gesagt, dann schlägt Gottes Herz auch für 7 Milliarden andere Menschen. Du bist nicht der Einzige, auf dieser Welt lebt. Das ist auch ganz wichtig, daran zu denken, wenn wir überlegen, für was schlägt Gottes Herz eigentlich? Von dem her kann man sagen, Gottes Herzschlag ist Mission. Das ist jetzt so ein Schlagwort, oder? Und die meisten von euch sind wahrscheinlich solide Christen. Haben schon manchmal etwas von Mission gehört. Und was verbindet ihr mit dem? Was steht in der Bibel über Mission? Ein paar Ideen. Ich weiss, seit dem letzten Mal, als ich da war, weiss ich, dass ich ziemlich scheu. Aber vielleicht ist das ja auch, weil das ein deutscher Redner war. Also, ich bin ein Langnauer, müsste also nicht scheu sein. Was steht in der Bibel über Mission? Das ist ziemlich wenig, hä? Kommt nicht irgendein Bibelfers in Sinn? Doch, scheu, hä? Ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Das Erste, was ihm wahrscheinlich im Sinn kommt, oder die einigermaßen die Bibel kennen und die Bibel gelesen haben, ist Matthäus 28, oder der Befehl, eben geht in alle Welt und so. Mission, erzählt allen Menschen, tut sie doof und so weiter und so fort. Viel mehr kommt dem häufig nicht in den Sinn. Und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, dass Begeisterung für das Thema Mission sich sehr in Grenzen hält. Ich meine, wer will sein ganzes Leben an dem aufhängen, dass es nur mehr ein Vers gibt. Also Mission wegen einem Vers, oder? Matthäus 28, Vers 19. Das ist Mission. Manchmal verstehen wir das so. So limitiert. Aber so ist es nicht. Wenn wir durch die Bibel schauen, sehen wir, das Thema Mission ist nicht das Thema von irgendeiner Sonntagsschultante oder irgendeinem Prediger oder irgendeinem, der den Eindruck hatte, er müsse etwas Neues erfinden. Das ist etwas, das von Anfang bis zum Schluss durch die Bibel durchkommt. Weil die Bibel sichtbar wird. Müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen, natürlich. Es geht grundsätzlich, wenn wir die Bibel anschauen und das Thema Mission, es geht um, das hat mal einer so formuliert, the story of his glory. Es ist die Geschichte von seiner Herrlichkeit. Das ist ganz kurz zusammengefasst, was die Bibel ist. Ganz zentral. Aber schauen wir uns auch hier wieder mal ein paar exemplarische Bibelstellen an. Es geht auch wieder ziemlich schnell, aber einfach für so einen Eindruck zu geben. Das Mission, 7 Milliarden Menschen erreichen. Gottes Herz schlägt dort hier. Das ist nicht nur eine Sache einfach von Matthäus 28. Es fährt schon hier an. Erster Kapitel der Bibel. Gott sagt zu Adam und Eva, sie sollen sich vermehren, Erde füllen. Für was? Ich meine, für was will Gott eine volle Erde? Stell dir vor, eine ganze Erde voll Menschen, die Gott anbeten. Eine Mega-Anbetungsparty. Stell dir vor, 7 Milliarden Menschen, die singen wie dir heute Abend. Es braucht ein bisschen mehr Musiker, ein bisschen andere PA-Anlage wahrscheinlich. Aber stell dir mal vor, 7 Milliarden Menschen beten Gott an. Das ist die Vision, die wir hier dahinter sehen. Wir wissen, Adam und Eva haben Mist gemacht. Rausgeflogen aus dem Paradies ist nicht so rausgekommen. Mit den Menschen hat sich das Böse verbreitet. Gott hat Sintflutgeschichte vor 2-3 Mal, hat er, glaube ich, das Thema gehabt. Enter oder Kenter, ja, wie ist das neu gegangen? Über Noah. Gott hat radikal alles ausgelöscht. Aber, wo die eine Familie vom Noah aus dem Schiff rauskommt, sie haben überlebt, gibt ihnen Gott wieder einen Auftrag aus ihnen. Sie hat gesegnet, seid fruchtbar, mehret euch, auffüllt die Welt. Genau das Gleiche wieder, noch einmal. Haben die Menschen jetzt gefolgt? Denkst du, oder? Statt sich zu verbreiten über die ganze Welt, das haben sie gemacht, eigene Ehre, nicht Gottes Ehre, Türmli bauen und so. Gott hat müssen einschreiten. Wegen dieser Zeit müssen wir jetzt dummerweise Französisch lehren, Schule und so. Und letztendlich ist es so gekommen, die Menschen waren überall auf der ganzen Welt verstreut gewesen. Wenn wir weitergehen, sehen wir, Gott hat eine Familie. Aus dieser Familie nachher ein ganzes Volk rausgesucht. Mit einem Ziel hier sehen wir auch wieder. Alle Menschen von der Welt sollen durch das Volk, durch diese Familie letztendlich gesegnet werden. Und ich kann sagen, der Rest vom Alten Testament ist auf der einen Seite eine erstaunliche Geschichte, auf der anderen Seite eine tragische Geschichte von dem, wie Gott durch das Volk immer wieder versucht, alle anderen Völker zu zeigen, wie grossartig das er ist. Und es ist schon eine erstaunliche und tragische Geschichte. Wie störend ist das, dass wir Menschen sind? Es ist noch nicht so gegangen, wenn ihr die Bibel lesen, und dann seht ihr Volk Israel in der Wüste, dann haben sie Gott erlebt, und dann haben sie schon wieder anfangen. Denkt, blöd, oder? Die sind so richtig birrenweich. Und während dem das lesest, kommt er vielleicht in den Sinn. Eigentlich bin ich ja wahrscheinlich gar nicht viel anders als sie. Wir können zusammenfassen hier Habakkuk 2. Das ist Vision, das, was Gott will. Wie das Wasser die Erde füllt, so wird die Erde einmal, wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist das Ziel von Vision, von Mission. Das ist der Auftrag, den wir als Christen haben. Das ist da, wo Gott das Herz schlägt. Seitdem, wo Jesus nachher gesagt, wer mich kennt, soll dafür schauen, dass genau das passiert. Seitdem sind 2000 Jahre vergangen. Und jetzt müssen wir uns hier die Realität vor Augen halten. Nach wie vor gibt es Millionen von Menschen, die Jesus nicht kennen. Auf der Erde. Obwohl, dass man kann sagen, technische Mittel sind unbegrenzt. Und die unerreichten Menschen, die sind heutzutage sehr häufig nicht irgendwo im Dschungel, oder wie man sich das noch vorstellt, so mit Hut und Schwert und so, Schlangen töten. Heute, die Unrechte sind sehr häufig. Tokio, 30 Millionen Menschen mit den Suburbs von Tokio. Oder, als ein Beispiel, Ayutthaya, Provinz Zentral-Thailand. Auf der Westseite dreispurige Autobahn, in der Mitte Eisenbahnlinie. Auf der Ostseite dreispurige Autobahn, die durch die Provinz durchfährt. Völlig erreichbar. Zehntausende von westlichen Touristen pro Jahr pilgern dort durch, weil es die frühere Hauptstadt ist von Thailand. Völlig unrecht. 0,07% Christen. So Zahlen sagen einem meistens sehr wenig, oder? Einfach, wenn man es ein bisschen vergleicht, Langnau hat nach den Statistiken hier 8.974 Einwohner. Das heisst, insgesamt hätten wir hier zu Langnau 6 Christen. Das ist die Realität. 1 auf etwa 1.400. Das ist die Realität, die wir heute nach wie vor haben. Und trotz dieser klaren Fakten, die wir hier haben, ist Mission nach wie vor kein Renner in der weltweiten Kirche. Die Kirche in den USA und zu Europa geben pro Jahr ungefähr 16 Milliarden US-Dollar aus für Mission. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. 16 Milliarden. Das ist eine grosse Zahl, wenn man es vergleicht allerdings mit den Christen in den USA und Europa, geben pro Jahr nach Statistiken 17 Milliarden aus für Hundefutter und Katzenfutter. Die lachen. Es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Das trage ich. Hunde und Katzen sind uns wichtig als das Zentralanliegen von Gott. Ich sage es mal so krass. Fakten sind klar. Es ist ein Anliegen von Gott. Und wenn ihr dem Ganzen ein bisschen nachgeht, wenn ihr versucht zu sehen, im Alten und Neuen Testament Gottes Ehre, wie Gott will, dass alle Menschen, nicht nur ein Völkchen oder so von ihm wissen, dann realisiert ihr, wie das im Zentrum ist von Gottes Herz. Gottes Herz schlägt für alle Menschen. Gottes Herz schlägt für Mission. weiss nicht, das ist vielleicht ein bisschen heavy oder ein bisschen viel Bibelstellen und so. Geht ein bisschen auf das Gemüt, geht ein bisschen auf das Hirn. Zeit für eine Kaffeepause. Okay. Können wir mal den Kaffee haben? Ein kleines Päuschen tut gut. Kaffee weckt. Sind wir nur wach? Okay. Ich hoffe, Schwarz, so wach warst du noch nie. He? Ich hoffe, dass das Tatsache ist. Warum um alles in der Welt will Gott, dass die Welt ist, wie wir es vorhin im Habakuk gelesen haben, dass die Welt erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit? Und hier kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt von Gottes Herzschlag. Das ist der dritte Punkt. Gottes Herz schlägt für Gottes Ehre. Hier ein Bibeltext, den ihr vielleicht meistens überlesen habt. Da geht es darum, Gott redet über das Volk Israel und wie sie, trotz Warnung von vielen Propheten, trotz Jahrhunderten von Warnungen von Gott, immer wieder Götzen angebetet haben. Und hier sagt Gott, damit mein Name weiter gepriesen wird, halte ich meinen Zorn zurück. Es geht also um Lob von seinem Namen. Ich beherrsche mich und vernichte euch nicht. Warum? Denn meine Ehre steht auf dem Spiel. Doch bestrafen muss ich euch. Wie ein Silberschmied bin ich mit euch umgegangen. Er schmilzt das Silber, um es von allen Schlacken zu reinigen. So habe ich euch in den Schmelzofen des Elends geworfen. Um meinetwillen will ich euch jetzt retten. Nur um meinetwillen. Mein Name soll nicht in den Schmutz gezogen werden. Nein, die Ehre, die mir zusteht, teile ich mit keinem anderen. Ich meine, wenn es irgendwo in der Bibel einen gottzentrierten Vers gibt, dann ist es wahrscheinlich die hier. Hier sehen wir, Gott glaubt tatsächlich an Gott. Es geht Gott, um Gottes Ehre. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder völlig komisch. Ich weiß nicht, ob das außerhalb von diesem Denkkonzept ist, wie ihr normalerweise die Bibel lesen. Dass so zentral um Gottes Ehre geht. Hier noch ein paar Bibelstellen, die den ultimativen Wert, Value, wenn man das so sagen will, von Gott zeigen. Jesaja 43. Ich habe sie, also das Volk Israel, zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Und das gilt auch für die Kirche heutzutage, für die Gemeinde. Wir sind das Äquivalent heutzutage vom Volk Israel. Gott hat uns, Gott hat euch geschaffen. Warum? Zu seiner Ehre. Epheser 4, das ist ein faszinierender Text, wenn man die Texte dort liest, weiter als wir jetzt hier drauf haben. Denn in ihm hat er uns erwählt, also Christus, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und tadelig vor ihm sein sollen. Und dann geht es hier weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist ein Satz im Griechisch, 14 Verse lang in unserer Bibel. Und dreimal gibt es so einen Höhepunkt. Und immer wieder Vers 6, Vers 12, Vers 14. Zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht immer wieder um das. Achtet mal drauf, wenn ihr Epheser 1 das nächste Mal lesen. Wieder zurück Jesaja. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Jeremia. Denn gleich wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollen, mir zum Ruhm, zum Lob und Ehren. Aber sie wollten nicht hören. Es geht weiter, hier ein paar Verse dazu, Hesekiel. Darum richte ihn diese Botschaft aus. Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden meine Heiligkeit sehen, wenn ich euch helfe. Das verspreche ich. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um Gottes Namen, um seine Herrlichkeit. Warum vergibt Gott uns? Warum erbarmt sich Gott über uns? Jesaja 43, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Oder noch in die Richtung hier, Psalm 25. Wer darum Vergebung müsste beten von Gott, betet so. Herr, mach deinem Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld. Wenn du vielleicht heute Abend da bist und etwas ist in deinem Leben, du weißt haargenau, es ist nicht richtig zwischen dir und Gott. Es ist Schuld da, es ist Sünde da. Und Sünde ist ja nichts anderes, als wir schauen mit unseren Dreckfüßen auf Gottes Namen um, auf Gottes Ehre um. Das ist Sünde. Jedes Mal, wenn wir etwas tun, es nimmt Gott Ehre weg, es ehrt Gott nicht. Das, was wir dort machen, wir berufen uns auf die Ehre, die wir durch unsere Sünde haben in Schmutz gezogen. Wir berufen uns auf Gottes Ehre und beten so Gott um Vergebung. Wir sehen also in diesen Bibelversen hier, Gott hat eine Leidenschaft und diese Leidenschaft ist seine Ehre. Gott geht es um Gott. Warum das? Ich meine, ist Gott ein Psychopath? Hat Gott einen Minderwertigkeitskomplex irgendwie? Weil die Bibelstellen stehen ja da, also die habe ich nicht selber erfunden, die stehen dort, oder? Braucht Gott das irgendwie? Ich meine, hat er ein Problem irgendwie, dass jetzt der Eindruck hat, oder der Buddha zu Thailand, oder, bauen sie grosse Bilder und so, jeder betet nach, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich auch so viel Ehre bekomme. Ich weiß nicht, ob er die Frage schon mal gestellt hat. Braucht Gott unseren Lobpreis? Braucht Gott unser Küderle, für das es ihm auch noch ein bisschen gut geht? Und sonst verfällt er bis zum Schluss noch in Depressionen. Warum will Gott um alles in der Welt, dass wir als Menschen ihm die Ehre geben, dass das so zentral ist? Ich meine, in der Apostelgeschichte, hier gibt der Paulus ein bisschen die Antwort. Braucht Gott uns? Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Himmel, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Ich meine, wir singen Gott Lieder. Mit einer Stimme, die uns Gott gegeben hat. Mit einer Lunge, die uns Gott gegeben hat. Jede Sekunde, die wir zu leben haben, ist, weil Gott gnädig ist und uns das Leben gibt. Ich meine, er hat doch uns nicht nötig. Wir müssen uns das bewusst sein. Die hätten das Leben für keine weitere Sekunde, wenn Gott euch das Leben nicht erhalten und das Leben gibt. Jeder neue Schnuff ist ein Geschenk von Gott. Gott hat es jedem von euch gegeben. Die letzten 5 Sekunden. Der hätte noch einmal können schnaufen. So ist unser Leben ein Geschenk von Gott. Und wenn wir uns das bewusst sind, weisst du, jeder Moment ist eigentlich das, was Gott mir schenkt. Müssen wir nicht auf die Idee kommen, Gott hat irgendetwas nötig von uns. Warum also? Warum will Gott, dass wir ihn ehren? Warum ist das Zentrum so stark? Ich würde es mal so formulieren. Der Grund, warum das Gott will, dass wir ihn an erste Stelle stellen in unserem Leben, ist, weil das der einzige Weg ist, wie das du kannst Teufel und auch bleibende Freude und Glück erleben. Der Grund ist nicht, weil Gott irgendetwas fehlen würde, weil er uns nötig hat. Der Grund ist, dass wir Menschen nur dann zu wirklich ganz, ganz tiefem Glück und Freude finden können, wo wir Gott ins Zentrum stellen. Alle andere Freude, die ist kurzfristig, die ist gleich mal vorbei. Und ich weiss nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist, dass Menschen, wie ein Mensch sich, je mehr dass er sich selber ins Zentrum stellt, desto unglücklicher wird er. Und häufig desto unerträglicher wird er auch für alle ringsum. Müsst ihr mal achten. Und das Umgekehrte ist auch der Fall. Je weniger dass sich jemand selber ins Zentrum stellt und Gott ins Zentrum stellt, desto zufriedener und gelassener sind die Leute meistens. Und auch genießbarer für die ringsum. Je mehr, dass wir Gott im Zentrum von unserem Leben haben, so unsere Zufriedenheit nicht hängen an irgendetwas anderes, als an dem, dass Gott unser Schatz ist. Gott das ist, was wichtiger ist als alles andere. Dann wächst etwas in unserem Leben. Und das ist nicht nur so ein Umwegtrick. Oder okay, ähnlich wie Buddhist, oder? Wir tun das da so ein bisschen Kuhhandel und so. Okay, jetzt müssen wir halt Umweg machen. Oder? Jetzt muss ich zuerst Gottes Ehre und so und nachher überkomme ich den gleichen, was ich will. Ich meine, wenn das die Logik ist hinter unserer Frömmigkeit, wenn das so eine versteckte Logik ist, okay, ich komme Lobpreis und so, und ich mache es voll Hanne mit und so, und nachher überkomme ich dann, was ich dann will, oder hinterher. Dann geht es uns gleich noch um uns, um das, was wir wollen, und nicht um Gott ganz, ganz zentral. Und dann wird unser Leben, unser Christsein, wird lahm sein, wird eine Enttäuschung sein und es wird ein elender Krampf sein. Aber das ist der komische Zusammenhang. Es gibt zwei Grundwahrheiten im Leben. Die eine ist die, die wir jetzt erwähnt haben. Gott will geehrt sein. Das ist eine Grundwahrheit, die wir sehen in der Bibel, die ganz klar zum Ausdruck gebracht wird. Und die andere Grundwahrheit, das ist wahrscheinlich etwas, was ihr in eurem Herz spürt. Das ist, ich will happy sein, ich will glücklich sein. Ich meine, und wir als Mensch, wir können nicht sagen, von heute an nicht mehr wichtig, ich will nicht glücklich sein. Oder? Genauso wenig, wie wir können sagen, von morgen und morgen an, will ich nicht mehr hungrig sein. Probier jetzt mal, oder? Von morgen an bin ich nicht mehr hungrig. Also. Mit einem Willensakt, mit der Entscheidung, kommst du nicht dorthin. Das kannst du nicht machen. Und genau gleich können wir nicht einfach sagen, jetzt kommt es mir überhaupt nicht darauf ab, ob ich glücklich bin, so, nur Gott und so, heilig und so. Das funktioniert nicht. Das sind also so zwei Elemente, die irgendwie im Leben stehen. Gott will geehrt sein. Gott will im Zentrum sein. Auf der anderen Seite tief in uns hin, die Sehnsucht. Ich will glücklich sein. Tief glücklich sein. Geht die zwei Sachen zusammen. Geht Freude, Glück für uns zusammen mit dem, dass Gott zentral geehrt wird. Und hier könnten wir jetzt noch einmal die Bibel gehen und x Bibelstellen anschauen. Ich glaube, ich habe hier nur drei das Mal, wo auf das, die Thematik hier so von vielen Bibelstellen hat er schon lange nicht mehr angeschaut im Namen. He? Psalm 100. Das Volk Israel, die Christen auch, gerichtet hier. Freut euch, jubelt laut, dir, die zu Gott gehört. Singet vor Freude. Dir, wo Gott folgt. Freude ist ein Befehl. Sorry, Freude ist keine Option. Ist ein Befehl. Man kann nicht sagen, es gibt halt die glücklichen Christen, so bin ich halt nicht einer von denen. Mit Freude meine ich hier mehr als nur happy. So. Eine Freude, die wirklich in Gott gegründet ist. Aber Freude ist nicht einfach irgendetwas, noch so, oder? Christ sein, das ist eine Willensentscheidung. Das ist Commitment, oder? Dass ich mich wirklich für etwas tue. Einsetzen. Das ist Einsatz, oder? Das ist so das Cake, oder? Das ist so der Kuchen. Und oben drauf kommt nachher noch so der Zuckerguss oben drauf, die Freude, oder? Freude im Leben von einem Christ ist nicht der Zuckerguss. Es gehört dazu. Es ist zentral. Gehen wir weiter. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört. Singt von Freude, die ihr Gott gehorcht. Freude ist ein Element, das wichtig ist. Und so freue ich mich auch, wenn ich das höre, wie die zusammen singen. Wenn ich sehe, wie gemusiget wird und die Freude durchkommt, auch an der Musik. An dem, wie man das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen kann. Das ist etwas Herrliches. Das ist schön. Freude ist etwas, was unser Leben kann und soll durchdringen. Philipper 3,1. Was auch immer geschehen mag. Also es heisst nicht, wenn das Leben läuft, wie es mir passt. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch. Warum? Weil ihr zum Herrn gehört. Auch wieder nicht, weil das und das und das und das im Leben alles passiert ist. Weil es so gelaufen ist, wie ich gedacht habe. Und wie ich vielleicht sogar gebetet habe, weil es ja Gottes Wille ist. Und manchmal können wir so mässig sauer werden auf Gott, wenn wir beten und beten und beten, und dann kommt es nicht so aus, wie wir gedacht haben. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Zu Gott gehört. Und dann sagt er noch, ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Und es kommt in diesem Brief, im Philipperbrief, ja mehrfach vor. Das ist eine Herausforderung für mich selber. Ich bin eher so der Typ, oder so von meinem Charakter, also Dürer oder Gringach und Säckle, oder wie hat sie neue geheissen, da alle Läufer mal gesagt haben. Gringach und Säckle und so Dürer oder vollhanden Einsatz geben. Das ist nicht alles. Zu Gott aufschauen. Lehren, dass Gott das Wichtigste und das Wertvollste in unserem Leben ist. Was diese Stellen eigentlich sagen hier, ist, dass Gottes Leidenschaft für seine Ehre und mein Bedürfnis nach Glück, nach Freude, happy zu sein, dass das eben keine Gegensätze sind. Wer von euch kennt C.S. Lewis? Das war ein cleverer Autor, sehr interessante Bücher geschrieben und hat mal gesagt, it is a Christian's duty for everyone to be as happy as he can. Also es ist die Pflicht, von jedem Christ so glücklich zu sein wie möglich. Und in diesem Bestreben nach Glück und Freude müssen wir und werden wir lernen, dass das tiefste Glück dort ist, wo wir eben Gott ins Zentrum stellen. Das ist noch ein Zitat vom amerikanischen ein Pastor, der das so hat versucht zusammenzufassen. God is most glorified in you when you're most satisfied in him. Gott ist dann am meisten verherrlicht in unserem Leben, wenn wir am meisten in ihm zufrieden sind, in ihm erfüllt sind. Das sind die Zusammenhänge, die wir hier drinnen sehen, wenn wir die drei Punkte nehmen. Auf der einen Seite, wir können anfangen mit dem, jawohl, Gott liebt mich. Und das wirklich zu erleben, gerade dann, wenn du vielleicht mal mit Minderwertigkeitsgefühl zu kämpfen hast. Gott liebt dich. Wenn es nicht so läuft und irgendjemand mir zusammengeschissen hat, nicht so läuft, wie es sollte, oder wie du denkst, es sollte, Gott liebt dich. Und Gott schafft auf das her, dass das Beste in deinem Leben passiert. Dass du kannst wachsen auf etwas her. Manchmal sehen wir das nicht. Gott liebt mich nicht, oder? Hat manchmal den Eindruck bei Sachen, die passieren. Stell dir mal vor, wir kommen nur alle 4 Jahre hier zusammen. Nach Europa. Wir sehen Grosseltern nur alle 4 Jahre. Meine Schwester auf den Philippinen ist. Das sehen wir auch nochmal 4 Jahre. Wir hatten Ferien geplant für Anfang August. Eine Woche zusammen als Choler Clan miteinander, einmal in 5 Jahren. Der Turnus. Ist zum Glück nicht so rausgekommen, aber nur mal für eure Fantasie. Stellt euch mal vor, okay, wir kommen auf Langnau, fahren hier zum Kaisel Ilfis, fahren durch und dann kommt so ein Löw, oder? Nimmt mir den Vortritt, zack, ich ins Auto. Schwierig Oberschenkelhalsbruch, Rippe gebrochen, ich liege im Spital. Eure Fantasie ist hier ein bisschen gefragt. Na, was denke ich dort? Ich liege im Spital, oder? Idiot, Idiot, weisst du, hätte ich nicht besser schauen können. Nein, das ist so die Reaktion, oder? Wo da ist. Warte ich so Tag, oder? Liegst immer im Spital, der ist die andere Seite in der Ferien, lenke rüber, ich kann nicht gehen, so, wegen dem Löw, so. Dann kommt der Doktor rein, ein besorgtes Gesicht, und sagt, Herr Koller, ihr habt hier Oberschenkelhalsbruch gehabt, wir mussten das auftun. Als wir dort auftun, haben wir realisiert, dass der Knochen von Krebs befallen ist. Aber wir müssen nicht beruhigt sein. Eben, wir müssen nicht beunruhigt sein. Wir haben es jetzt in diesem Stadium haben wir es noch wegnehmen, rausnehmen. Was denkt ihr, wie würde ich reagieren? Ah, Herr Gott, merci, hast du diese Löw-Geschichte, du hast es mir und so, oder? Weil es hätte mich sicher tot können sein, wenn das nicht wäre entdeckt worden, der Tier, dann wäre das weitergegangen, wieder, es wäre zu spät gewesen. Der Punkt ist, das ist das, was Gott immer macht in unserem Leben. Das ist das, was Gott immer tut. Er handelt zu unserem Besten. Auch wenn wir es nicht realisieren. Gott liebt dich. Gottes Herz schlägt also für dich. Das Zweite aber auch, Gottes Herz schlägt für alle Menschen. 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und ich weiss nicht, für wie viele von euch hier, dass das wird der Auftrag sein. Ganz konkret. Sei das hier vor der Haustür, sei das irgendwo in der Welt. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Zu erreichen. Und zu retten, Gottes Herz schlägt für seine Ehre. Ich wünsche mir, dass jeder von euch ein Mensch wird, der das zum Zentrum wird im Leben. Egal was passiert, egal was ich tue, egal wo ich lebe, egal was für einen Beruf, Gott soll geehrt werden. Gott soll der sein, der die Ehre überkommt. In meinem Leben und in meinem Herz. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, es tut mir leid, was mir selber so oft in meinem Leben schon um mich selber gegangen ist. Wir danken dir, dass du mich wegen dessen nicht irgendwo auf die Seite gestellt hast. Abgeschoben hast, sondern weiter liebst. Vater, ich bitte für mich selber, bitte für die Dutzenden, die hier drin sind, die vielen, die heute Abend da sind. Herr, schenke uns ein brennendes Herz für deine Ehre. Dass wir wegkommen können von dem Kleinlichen, sich nur um uns selber drehen, sondern dass es uns um dich geht. Und dass wir in dem, was wir tun, in dem, was wir denken, in dem, was wir fühlen, in dem, was wir leben, dass wir nach dem fragen, Herr, was ehrt dich? Was ist es, was dir wirklich Ehre gibt? Vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. So bitte ich dich, Herr, schenke uns einen Blick in Mühe auf das. Amen. Wir werden jetzt noch ein Special hören von der Corinne Rödlischberger, Special Song. Und anschliessend auch noch den zweiten Worship-Teil. Während diesem Teil, wie so schon im Plugin, es wird hinger, wieder Leute haben, die bereit sind, einfach zu hören, bereit sein, mit euch zu beten. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt das auch in Anspruch. Sei das, dass ihr irgendwie etwas habt entdeckt, da brennt mein Herz, ich will das weitergeben. Sei das, dass ihr realisiert habt, irgendetwas in meinem Leben, das ist verschobene Prioritäten. Ich möchte, dass jemand für mich betet und mich segnet. Es geht nicht nur darum, und manchmal ist das vielleicht hier auch so der Fall, oh, wenn ich jetzt aus der Reihe rauslaufe und hinterher gehe, so, denke ich, ja, der hat ein Problem, oder was hat er für ein Problem? Und so. Das geht es nicht. Wir wollen wachsen. Wir wollen näher zu Gott kommen. Nehmt das in Anspruch, weil Leute da hinten sind, die mit euch und für euch werden beten. Okay, Special von der Corinne.
Hallo zusammen, das ist nicht nur von mir. Das Lied heisst Shadowfeed, das wir euch werden spielen. Und in diesem Lied geht es eigentlich darum, dass es nicht gang einfach ist, sich im Leben als Christ einfach auf Gottes Seite zu stellen. Dass es nicht gang einfach ist, ihm nachzufolgen in verschiedenen Situationen in unserem Alltag. Und dass wir, wenn wir Ängste und unsicher sind und uns Sachen ablenken auf dem Weg zu Gott, dass wir einfach gang wieder aufstehen sollen. Und das Lied soll uns Mut machen, aber zum wieder aufstellen, auf seinem Weg zu gehen. Weil wir werden mal bei ihm sein und ihm gefunden werden.
Walking, stumbling on this shadow field toward homeland that I've never seen. I am changing less and less asleep, made of different stuff than when I began. And I have sensed it all along. Fast approaching is the day when the world has fallen out from under me. I'll be found and you still standing. When the sky rolls up and mountains
things new. You make all things.